Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Wir haben heute ein Thema, was gar nicht so leicht zu beackern ist. Wir haben im Vorfeld auch schon gemerkt, dass wir irgendwie Schwierigkeiten hatten, diese Folge zu strukturieren, aber es ist ein absolut wichtiges und essentielles Thema, nämlich wenn der Schutzraum zum Tatort wird. So heißt ein Artikel von tagesschau.de, den wir super finden, dass sie das überhaupt gemacht haben. Und es geht um Missbrauch in der Psychotherapie. Hartes Thema, harter Tobak, aber total wichtig, darüber zu sprechen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich mich auch gewundert, warum wir das Thema eigentlich nicht schon früher gemacht haben. Aber aus meiner Perspektive ist das ganz häufig so, dass ich denke, das wissen ja alle, dass wir da ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft haben. Und aber dann auch so an diesem Artikel nochmal gemerkt habe, nee, so klar ist das gar nicht. Und so klar ist das auch für eventuell betroffene Personen nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir drüber sprechen.
Ganz genau. Damit wir nicht direkt wahnsinnig emotional, ich glaube für uns beide ist das Thema extrem emotional, in die Folge einsteigen, würde ich sagen, was definiert denn überhaupt Machtmissbrauch?
Damit wir erstmal definieren, worüber wir sprechen. Es geht um die Ausnutzung von Machtpositionen, um anderen zu schaden, andere zu benachteiligen oder eben sich selbst und bestimmten Personen oder Personengruppen unrechtmäßig Vorteile zu verschaffen. Das ist ja erstmal so ganz theoretisch, ja.
Aber das ist ja noch gar nicht auf Psychotherapie gemünzt, das ist erstmal auf alle Formen von Machtmissbrauch, ne? Ob es Schüler, Lehrer. Wie ist denn das bei Student, Professor eigentlich?
Auch.
Auch Machtmissbrauch, oder? Schutzbefohlene.
Ja, passiert ganz, ganz häufig. Also
Ja, gab es an meiner Hochschule auch viel. Ja. Ist ja eh ein totales Thema, das jetzt gerade immer mehr kommt. Also habe ich ja durchaus auch viel erlebt, wo man jetzt so sagen würde, ja, also da ist die szenische Arbeit zwar interessant bei so einer Arie, aber dafür muss der Professor das nicht ausüben, das Gegenüber.
Wie?
Ja, ich hatte einen szenischen Unterricht und der Professor, ich habe die Arie der Carmen gesungen und der Professor hat mir die Arme auf dem Rücken zusammengehalten, weil die ist ja in der Szene gefesselt. Mhm. Und er hat mir die Arme zusammengehalten in der Szene und hat mir nur ins Ohr geflüstert, so musst du dich jetzt fühlen, wie wenn du ganz schlimm gefesselt wirst, und befreie dich da draus. Um mich quasi emotional da so reinzubringen. Mhm. Aber es fühlte sich gar nicht so an, wie du willst mich einfach nur emotional in so eine Situation bringen, sondern es fühlte sich wie was anderes an.
Ja.
Und das ist immer schwer dann zu sagen, es fühlte sich so an, aber ich glaube, darauf kann ich sehr gut vertrauen, wenn sich etwas komisch anfühlt.
Naja, hier haben wir ja genau den letzten Teil der Definition. Da hat sich jemand unrechtmäßig einen Vorteil verschafft. Und dann geht es ja nicht darum, dass derjenige sagt, nein, nein, aber ich wollte diesen Vorteil gar nicht, sondern in dem Moment hat er ja eine angenehme Position geschaffen für sich. Und natürlich spürt man das. Und auch in Psychotherapie gibt es diese Situationen, die eben, ja, sagen wir mal, nicht eindeutig sind, wo man diskutieren kann. Und auch hier würde wahrscheinlich bei einer Anklage vorgebracht werden, ja, ja, aber ich muss ja den StudentInnen beibringen, wie man sich emotional in irgendwelche Situationen reinbegibt. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, kann man diskutieren, aber nicht ohne Disclaimer. Also der Typ muss ja vorher zu dir gesagt haben, Achtung, Achtung, ist es okay, wenn ich dich anfasse? Ist es okay, wenn ich dies und das mache? Das ist meine Intention, so und so läuft's. Und so
ja, genau, zu sagen, pass auf, wir wollen dich jetzt in eine Situation bringen, dass du so singst, als wenn du emotional wirklich da drin bist.
Ja.
So, das würde ich jetzt versuchen. Nur, dass du es weißt.
Ja, genau. Also und das muss gesagt werden. Und wenn das nicht benannt wird, dann würde ich immer definieren, dass es sich um einen Missbrauch von Macht handelt. Da gibt es zum Beispiel einen französischen Film, wo eine sehr, sehr junge Schauspielerin, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie nicht sogar minderjährig gewesen ist, in einer Szene, also es geht um eine Vergewaltigungsszene, und der Regisseur und der zweite Schauspieler haben den Abend vorher besprochen, es wäre doch für die Kunst wirklich wahnsinnig gut, wenn es richtig real würde. Und dann haben die in dieser Szene gemimt und körperlich die Frau spüren lassen, angeblich mit einem Baguette, es ist auch so richtig abgedroschen, als würde sie in Wirklichkeit vergewaltigt werden und sie hat wirkliche Panik und Todesangst bekommen. Und das hat dann zu einer super realistischen Filmszene geführt und die Frau hat ihr Leben lang unter den Folgen von diesem Übergriff gelitten und niemand ist dafür belangt worden oder und deswegen für die Kunst Missbrauch zu instrumentalisieren, also das ist auch keine neue Story, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Nee, aber schrecklich.
Auf jeden Fall.
Aber heute sprechen wir über den Missbrauch in der Psychotherapie. Wie oft kommt das denn vor in der Psychotherapie?
Das kann man so nicht leicht beantworten, weil es nicht systematisch erfasst wird. Also wir haben ja sowieso eine riesige Dunkelziffer von Fällen, die nicht angezeigt werden. Also ich muss sagen, also ich habe sehr, sehr häufig, dass Menschen mir das berichten, dass es übergriffige Situationen in Psychotherapien gibt. Im Übrigen durch die Bank weg, also nicht nur im Erwachsenenbereich, sondern wie man sich gut vorstellen kann, auch vor allen Dingen im Kinder- und Jugendbereich.
Weißt du, was ich daran so ätzend finde? Mhm. Oder so schwierig finde? Ich denke jetzt schon, oh nein, aber wir wollen ja unsere HörerInnen, wir wollen ja sagen, sucht euch Therapie, sucht euch Psychotherapie, lasst euch helfen. Und ich habe mal das Gefühl, wenn das dann rauskommt, denkt man, oh nein, aber wer geht denn da noch?
Deswegen, das ist ja auch ein Ansinnen dieser Folge, dass wir hier ganz genau euch erklären, wie man sich davor schützen kann.
Ja, genau. Okay, genau. Also entschuldige, erzähl weiter. Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Genau, und es bleibt ja auch unbenommen, dass natürlich die Mehrzahl der Therapien ohne solche Fälle ablaufen. Also ich glaube schon, dass es ein hoher Prozentsatz ist, also weil jeder Einzelfall ist natürlich auch ein Fall zu viel einfach. Es gibt ja keine tolerable Grenze, wo wir sagen, ja, das ist jetzt okay. Aber ich glaube nicht, dass es die Mehrzahl ist, auf keinen Fall. Also die meisten Therapien werden von verantwortungsbewussten Menschen und gut ausgebildeten Menschen ausgeführt. Aber man hat 1995 das letzte Mal das erhoben, und zwar das damalige Familienministerium da eine Untersuchung gemacht und hat 600 Fälle pro Jahr gemessen. Und damals gab es aber viel, viel weniger psychotherapeutisches Angebot und viel, viel weniger Psychotherapeuten auch. Und deswegen, wenn man allein diese wahrscheinlich wahnsinnig unterschätzende Zahl auf die heutigen Verhältnisse hochrechnet, dann hat man 1400 Fälle pro Jahr. Und wie gesagt, also ich glaube, das ist eine massive Unterschätzung, weil eben auch dafür diese Zahl viel zu häufig höre und weil ich auch die meisten Fälle, von denen ich weiß, die tauchen in keiner Statistik auf.
Ja, ja, die sind gar nicht gemeldet, ne?
Genau, ja. Und wenn man jetzt von 1400 Fällen ausgeht, dann ist ja auch noch wichtig, welche werden denn davon belangt? Und zwar vor Gericht landen pro Jahr 4 Fälle.
Also, aber wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, ich erlebe das, ich möchte aber niemanden anzeigen, weil ich sage, ich möchte es nicht, schambelastet, so, ich bin noch nicht so weit, aber ich melde es, geht das?
Ja, ja, klar. Also ich kann das bei der Psychotherapeutenkammer melden, ich kann mich auch erstmal anonym beraten lassen. Also ich muss natürlich nicht direkt ins nächste Polizeirevier hineinspazieren und sagen, so Leute, sondern ich kann da erstmal ganz, also ich kann da meinen eigenen, muss ich auch, sollte ich auch, mein eigenes Tempo gehen.
Mhm. Dann ist es ja noch ein Sonderfall in der Psychotherapie, gilt ja Machtmissbrauch und sexueller Missbrauch als Straftat.
Ja, genau. Doch, doch, nee, das ist richtig.
Genau so. Ja. Ich habe gerade gedacht, weil sexueller Missbrauch gilt doch immer als Straftat. Aber das ist ein besonderer Fall, auch wenn es einvernehmlich ist, richtig?
Ja, ganz genau. Also der einvernehmliche sexuelle Kontakt unter Erwachsenen ist nicht kriminalisiert, also kann eigentlich nicht strafbar sein. Und da gibt es eben im Strafgesetzbuch einen Paragraphen, der eine Ausnahme bildet, der Paragraph 174c. Und zwar, der behandelt sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses.
Das heißt generell, also ich verliebe mich in meinen Arzt, muss es ein Psychotherapeut sein? Es kann ein ganz normaler Arzt sein, oder?
Es kann ein Arzt sein, es kann auch…
Das heißt, ich verliebe mich in meinen Arzt, gehe mit dem ein Verhältnis ein und das ist für ihn schon eine Straftat.
So ist es. Und das ist auch wichtig.
Ja, ist auch richtig, ja, weil es ist eine absolute Abhängigkeitsverlängerung.
Ganz genau.
Und was passiert jetzt angenommen, ich verliebe mich wirklich, der verliebt sich auch. Dann sagt man, wir beide haben jetzt einfach ein Jahr lang keinen Kontakt und dann treffen wir uns nochmal, richtig?
Genau, es gibt das Abstinenzgebot und deswegen ist es genau richtig, ich muss abstinent sein. Scheißegal, wie doll die in Anführungszeichen Liebe brennt. Ich will das auch nicht bagatellisieren. Natürlich verlieben sich Menschen ineinander, wobei ich im Rahmen der Recherche hier dann auch so Interviewteile gesehen habe, wo Leute davon sprechen, wenn man seine Gefühle nicht mehr im Zaum halten kann. Also und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat man meines Erachtens ein großes Problem, weil man dann impulskontrollgestört ist. Also ich sag mal so, wie groß muss die Liebe sein, dass ich meine Liebe nicht im Zaum halten kann? Mein Gott, das ist doch ein Narrativ, was wirklich, also...
Ja, und naja, vor allem, wenn ich sag, du bist mein Ärztin und wir haben uns tatsächlich ineinander verliebt, lass mal nicht dafür sorgen, dass du in den Knast gehst.
Ja. Genau. Also das muss ja möglich sein, dass wir uns in der Form zurückhalten. Also das sollten wir schon zum gesellschaftlichen Zusammenleben als Fähigkeiten voraussetzen, würde ich sagen. Und ich kann ja auch nicht sagen, wenn der Hass so groß ist, dass man die Gefühle nicht mehr zurückhalten kann und dann muss man halt jemanden ermorden. Also ich meine, wir haben halt gewisse gesellschaftliche Grundsätze und in so viel Impulskontrolle muss eben möglich sein. Und in dem Fall machen wir...
Ja, und gerade in der Psychotherapie.
Ja, eben. Ich muss ja auch ein gutes Vorbild sein. Ich kann ja jetzt nicht sagen, meine Liebe brennt, ich kann nichts mehr machen, außer es auszuagieren. Das ist einfach nur auf so vielen Ebenen komplett falsch. Genau, und deswegen, ja, das ist so, wie du sagst, selbst wenn sich zwei dann verlieben, dann geht trotzdem das Abstinenzgebot. Man darf diesen Gefühlen keinen Ausdruck verleihen, in keinster Art und Weise. Und genau, es gibt dann je nach, weil die Berufsordnungen unterscheiden sich je nach Bundesland, gibt es unterschiedliche Angaben. Manchmal sind es 5 Jahre, manchmal 2 Jahre, manchmal auch nur 1 Jahr des Kontaktverbots. Und nach einem Ablauf einer gewissen Zeit sind dann eben Kontakte wieder möglich. Ja, und das gibt es auch, dass tatsächlich Menschen danach eben einer Liebesbeziehung nachgehen. Ja, genau. Also ich will das auch, eigentlich versuche ich das nicht zu verurteilen in dem Sinne. Ich meine, was soll's, wo die Liebe hinfällt, sagt man ja, und keine Ahnung, das kann natürlich so sein. Ich finde nur, wenn ich das so aus meiner subjektiven Art und Weise betrachte, ist das so, dass ich mir denke, also ich persönlich glaube nicht, dass ich mich jemals in eine Patientin verlieben könnte, weil... Also für mich dazu auch ein irgendwie bilateraler Austausch stattfinden muss. Ich will ja auch wissen, wie die Person mich findet. Ich glaube, das ist für mich auch eine Voraussetzung. Und Menschen kennen mich ja nicht, die bei mir in Behandlung sind. Also ich erzähle denen ja nicht Teile meiner Biografie oder wie ich so ticke oder denke oder was so meine Ängste sind oder sonst irgendwie was. Es ist ja eine komplett einseitige Situation, wo vor allen Dingen einer sehr, sehr viel preisgibt. So, auch das wäre mir... Also auch das finde ich irgendwie für eine normale Beziehung, die sich entwickelt, zu viel. Ne? Also ich frage ja meine Freunde oder meine potenziellen PartnerInnen nicht, ah ja, dann malen sie mir noch mal bitte eine Lebenslinie auf und ich weiß dann jedes Detail und so weiter. Also so, man lernt ja Menschen Stück für Stück kennen einfach und das ist auch organisch und natürlich und ich glaube, diese Voraussetzung bräuchte ich auch einfach, um überhaupt sowas wie Liebe oder Verliebtheit oder Zuneigung, sexuelle Attraktivität, Anziehung zu entwickeln.
Absolut.
Und deswegen, ich finde das immer so ein bisschen so, wow, ich weiß gar nicht, wie es zu sowas kommen kann. Also ganz subjektiv.
Ja, witzig.
Jetzt,
ich denke, ich finde das bei Psychotherapie, kann ich das zu 100% so nachvollziehen. Ich denke jetzt so an so einen Hautarzt.
Ja.
Da könnte ich es mir jetzt schon eher vorstellen.
Hast du ein Schnuckelchen?
Oder? Nee.
Weil du gerade so schelmisch guckst.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nie mal einen Hautarzt.
Ach so.
Vielleicht habe ich deswegen den auch genommen. Also so, da würde ich dann so denken, gut, da gebe ich jetzt nicht so viel Preis, außer dass ich vielleicht sage, hier ist ein Muttermal, können Sie sich das mal angucken. Aber auf der anderen Seite, es würde ja, also schockverliebt ist sowieso sehr selten. Es muss ja zu der längeren Interaktion kommen, bevor man sagt, ach, das den finde ich so interessant.
Ja, ich habe das auch, als ich studiert habe, hat meine Kommilitonin von mir, ihrem Zahnarzt, hat irgendwie die Nummer gestalkt, die private Handynummer und hat ihm dann eine SMS, damals war das noch der heiße Scheiß, hat ihm dann eine SMS geschrieben, hier, ich bin die Plombe hinten 3B, was weiß ich, wie diese Zahnnummern da heißen vom Zahnarzt, so wollen wir Kaffee trinken gehen. Und dann waren die auch zusammen irgendwann, ne? Und ja, das finde ich auch was anderes, weil ich finde auch die Abhängigkeit von einer Zahnärztin finde ich auch, ist anders zu bewerten als jetzt im Rahmen von der Psychotherapie,
ja, genau,
zum Beispiel.
Deswegen habe ich gefragt, ob das für alle ÄrztInnen gilt.
Ja, eigentlich gilt das für alle ÄrztInnen. Und ich finde das auch zur Sicherheit gut so.
Ja, ich finde das auch gut so, ja, ja.
Genau.
Ja.
Und man kann ja auch, was weiß ich, dann geht man halt zu einem anderen Zahnarzt und wartet halt irgendwie die entsprechende Zeit und dann, also es heißt ja nicht, dass das jetzt verbotene Liebe für immer sein muss.
Ja.
Aber diesen Abstand einzuhalten und diese Regeln einzuhalten, ist eben für den Schutz von Betroffenen sehr, sehr wichtig.
Ja.
Und ja, ich finde, da können sich alle mal am Riemen reißen.
Ja, so. Absolut. 100%.
Ja.
Ich hatte das als, ich weiß gar nicht, das Problem ist so ein bisschen, jetzt bin ich so ein bisschen, wie erzähle ich das, ohne dass nicht doch Leute rausfinden können,
ja, kenn
ich. Das jetzt war. Im Rahmen einer Behandlung musste ich einige Tage im Krankenhaus sein.
Mhm.
Ja, das ist, reicht eigentlich, das ist gut. Und da habe ich mir ein Zimmer geteilt.
Mhm.
Und die Person, die mit mir auf diesem Zimmer war, hat eine Schönheits-OP bekommen.
Mhm.
Und das wohl zu einem besseren Preis.
Oh, das klingt schon scheiße. Und das ist schon, bei Psychotherapie ist das, und ich glaube auch bei allen Ärzten, ich muss mich an die Gebührenordnung für Psychotherapeuten halten, genau aus dem Grund, wie die Geschichte jetzt weitergeht.
Ja,
vermutlich.
Wo ich schon dachte, als die Person mir das erzählt hat, habe ich schon gedacht,
das ist schon kacke.
Würde ich jetzt nicht machen.
Mhm.
Und ich wurde als erstes, also ich, meine Behandlung war erst, ich hatte übrigens keine Schönheits-OP, um das einmal kurz abzustecken. Ich war aus einem wirklichen Grund
da
und hatte wahnsinnige Schmerzen.
Ja.
Aber meine Behandlung erfolgte zuerst, deswegen war ich quasi schon wach, als sie oder er aufwachte. Ich kann schon sagen, es ist sie, ne, weil man ist im Krankenhaus immer mit dem gleichen Geschlecht, glaube ich, auf dem Zimmer.
Ja.
Und die oder der Ärztin, Arzt, saß am Bett dieser Person, streichelte ihr die Hand und sagte wirklich seltsame Sachen, so, ich habe die ganze Zeit dich angeguckt und es war alles in Ordnung. Und es war super eklig, schon vom Nebenbett.
Oh,
Und die Person fand es auch ganz, ganz schlimm und hat sich total echauffiert. Ich konnte mir nicht verkneifen zu sagen, ja, aber aus Nächstenliebe das war ja klar, dass der oder diejenige extrem verliebt ist irgendwie anscheinend in diese Person.
Ja.
Aus Nächstenliebe hat er das auch nicht gemacht. Ich wäre schon den Deal nicht eingegangen.
Ja.
Nichtsdestotrotz befähigt das kein Arzt, keine Ärztin, das zu machen. Und es war absurd, war das.
Ja.
Die oder der Ärztin saß wirklich jeden Tag an dem Bett. Es war mega eklig. Mega eklig. Hat immer noch was mitgebracht. Vor und nach dem Dienst. Immer. Das wäre für mich meine Horrorvorstellung. Das wäre für mich die Horrorvorstellung.
Ja,
ich liege in einem Krankenhaus, bin hilflos und muss hier auch sein. Und dann wachst du auf und dann ist jedes Mal diese Person an deinem Bett. Das wäre für mich die Horrorvorstellung.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also deswegen generell im Gesundheitswesen geht es ja darum, dass man eine Hilfe braucht. Man ist ja angeschlagen. Also da muss ich auch sagen, ist mir auch selber mal was passiert. Das habe ich auch noch nicht mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemandem erzählt habe damals. So, und das ist mir auch echt erst im Rahmen jetzt hier der Recherche und wo ich mir nochmal Gedanken gemacht habe, wo sind denn die Grenzen, wo sollten sie sein und so weiter. Da war ich im Studium, ich hatte irgendwie einfach nur eine Grippe. Es war so ein grippaler Infekt, aber der wurde plötzlich irgendwie so insane schlimm. So, und ich hatte halt mega Schmerzen, habe mich richtig beschissen gefühlt, sodass ich irgendwie so ein bisschen Schiss gekriegt habe, so, ey Alter, ja, vielleicht ist ja auch was Schlimmes, so.
Ja.
Also ich habe mich wirklich sehr schlecht gefühlt, weil ich bin echt keiner, der gerne sich in fremde Hände gibt. Also ich hasse es, zum Arzt zu gehen. Und dann habe ich halt so gegoogelt, in dem Viertel, in dem ich damals gewohnt habe, wo ist da ein Arzt? Und das war, sagen wir mal jetzt sozioökonomisch, nicht das beste Viertel. Und bin dann halt random zum nächsten Arzt gerannt, der da war. Und da
wie man es halt macht.
Ja, genau, was soll man auch tun? Und ich war halt super krank, ich hatte abartig Fieber, ich habe mich gefühlt wie ein Haufen Scheiße, ich hatte Schmerzen, Schüttelfrost und stand da so. Und dann meinte er so, ja, machen Sie sich mal frei. Und dann habe ich halt ich will sie abhören mit so einem Stethoskop da. Und dann habe ich mir halt das Oberteil ausgezogen. Und dann meinte er so, naja, ganz frei. Und da war ich schon so, Und dachte so, naja, gut, vielleicht kann er jetzt sonst das Herz irgendwie nicht richtig hören oder so. Und das, finde ich, ist auch so entscheidend, so dieses Machtgefälle, woraus besteht das überhaupt? Das besteht vor allen Dingen daraus, dass jemand mehr Fachwissen hat. Ja. Ich bin ja kein Scheißarzt, Alter. So, und wenn er sagt, das ist jetzt wichtig, dann denke ich ja erstmal, ja gut, er wird es ja besser wissen.
Ja.
Hab das gemacht und war so unangenehm so. Und dann hat er da halt stundenlang rumgehorcht. Und dann meinte er, ja, dann zeigen Sie mal, muss ich mal die Lymphknoten. Und dann hat er so am Hals die Lymphknoten, ja, die sind auch geschwollen. Und dann nochmal so in den Achseln. Und da dachte ich schon so, Alter, was ist das denn jetzt für eine Grabelei? Und da fing das erste Mal an, dass ich dachte, nee, also irgendwie fühle ich mich scheiße. Und dann hat er sehr ausgiebig meine Lymphknoten in der Leiste abgetastet. Und dazu ist er in meine Unterhose gegangen. Und dann wollte er in Richtung Intimbereich weiter runter. Und da bin ich dann zurückgegangen und habe gesagt, ja, okay, das reicht jetzt. Und dann war er auch so, ja, nee, ich muss ja halt, ne, Sie wollen ja auch, dass ich das hier gut mache, bla bla bla. Und da in dem Moment war mir auch klar, das ist ein Widerling. Und dann, aber
oh
ich war halt
Gott,
auch...
Oh mein Gott, Vero.
Ja, ich war halt super schlapp auch, ne. Also man ist ja auch, das ist ja nicht der Tag, wo du sagst, okay, komm Welt, wenn du mir was zu bieten hast, dann knall ich irgendwie zurück. Sondern ich war halt mega schlapp und fertig und so weiter. Und ich bin dann einfach nur, ich habe mich super geschämt, habe mich halt wieder angezogen. Und das Geilste war halt noch so die Diagnose. Ja, Sie haben einen grippalen Infekt, nicht vergessen viel zu trinken. Und ich war so, Alter, fuck you. So, und dafür musst du jetzt deine Hand in meine Hose stecken oder was so. Und aber ich bin dann einfach nach Hause gegangen und habe dann halt weiter da rumgekrankt, bis ich wieder gesund war. Und ich habe das damals noch nicht bei meinem damaligen Freund erzählt oder irgendwelchen Freunden oder so. Ich habe einfach gar nichts gemacht.
Witzig. Und warum? Weißt du warum?
Weil ich selber, glaube ich, also A, meine Bewertung, ab wann etwas missbräuchlich ist, sehr davon geprägt war, der böse Fremde, der im Gebüsch wartet. Also so von wegen, naja gut, der hat mich ja jetzt nicht überwältigt oder naja gut, ich bin dann ja zurückgegangen, dann hat er ja aufgehört.
Ja, ja, genau, so. Der hat ja, ich habe ja Stopp gesagt und dann hat er Stopp gemacht.
Genau, ist es okay. Ich habe es so bewertet, A, es ist angeblich nichts passiert, das stimmt ja nicht, nee, das würde ich heute auch niemals so bewerten.
Nee,
und wenn mir Freunde oder Angehörige das erzählen würden, würde ich direkt mit der Axt losziehen.
Auf jeden Fall und Ärztekammer sofort,
ja,
zack.
Ja, genau. Und das Zweite ist diese Zweifel, die da zurückbleiben. Und das ist auch, glaube ich, vor allen Dingen in therapeutischen, missbräuchlichen Situationen so dieses, wo zieht man die Grenze? Wo ist es, genauso wie eigentlich bei deinem Prof, der dir da halt dich in die richtige Mut versetzen will, um das beste Gefühl aus deinem Gesang zu holen, ist ja so, welcher Zweck heiligt die Mittel mäßig?
Ja, okay, aber ich finde, da hast du vorhin genau die richtige Antwort gegeben. Hätte der Arzt gesagt, passen Sie auf, Frau,
ja.
Sie haben wahnsinnig geschwollene Lymphdrüsen. Ich würde gerne mal eben an der Leiste fühlen, ob das genauso ist, aber das müssen Sie mir sagen, ist das für Sie in Ordnung oder nicht? Wir können auch erstmal sagen, also wahrscheinlich ist es nur ein grippaler Effekt, kommen Sie in 2 Tagen wieder oder ich gucke mir das mal eben an, aber es ist halt in der Leistengegend, möchte ich einmal kurz abchecken, ob das okay ist.
Genau, also das ist schon ein großes, großes Geheimnis, was wir hier lüften. Konsens ist schon immer ganz geil, respektive einfach vorher fragen.
Nee, ja, ich finde auch nicht fragen, ich finde auch erklären. Also in einem Kontext mit einem Arzt ist es einfach erklärungswürdig. Punkt.
Ja, aber ich finde auch, man hätte es auch fragen können und ich hätte gesagt, ist okay, ich check das selber ab. So, ob so ein beschissener Lymphknoten.
Auf
meine Lymphknoten geschwollen sind, das weiß ich immer noch selber am besten. Nee, aber dann kann man das auch selber machen. Das habe ich auch gerade, weil ich bei meiner Gynäkologin, die ich ja über alles liebe, ich glaube, sie hört hier nicht zu, sonst würde ich ihr jetzt noch mal kurz eine Liebeserklärung rüberschicken, aber auch ungehörterweise. Das ist eine sehr gute Ärztin. Und da habe ich neulich gefragt, ab wann müssen eigentlich Jugendliche, sollten mal zur Gynäkologin gehen zum Untersuchen, wenn zum Beispiel Regelschmerzen bestehen und so weiter. Ja. Da hat sie gesagt, das gibt es gar kein Alter, die können einfach kommen, das ist gar kein Problem und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber und habe mich so an meinen ersten Besuch erinnert. Und der war, gelinde gesagt, auch nicht besonders von Konsens geprägt. So und dann habe ich gedacht, ja, aber ist ja schon krass und so weiter. Und irgendwann hörte sie so raus und meinte so, hä? Ja, ich untersuche die nicht vaginal. So, und ich so, ach so, so im Sinne von, ach so, ich dachte, das ist hier immer der Deal. Und dann meinte sie so, nee, auf gar keinen Fall, solange das nicht wirklich medizinisch ganz, ganz relevant ist und ohne nicht geht, verzichten wir natürlich darauf, bis jemand sozusagen volljährig ist und sexuell aktiv ist und dem auch, ja, eben ohne Abstriche zustimmt. Und es war für mich ist ja eigentlich so ein No-Brainer, aber ich war so krass, was für eine coole Idee. Halt nicht einfach sinnlos, nur weil man Mediziner ist, irgendwas irgendwo reinzustecken.
Ah, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht tatsächlich, aber mein erster Besuch, muss ich sagen, hat Indikation. Heißt das so?
Ja.
Und meine Mama ist mit mir zusammengegangen, aber das war auch eine gute Freundin von uns, die uns ihre Ärztin war.
Ja.
Und das hat mega lang und das war total okay und das war alles geprägt von, ist das in Ordnung und das passiert jetzt und passiert das und das und guck mal, das machen wir so und so und ist das okay oder fühlst du dich unwohl? Also es war mega. Da war ich 15.
Ja, ich war jünger wesentlich und ich hatte eine Infektion und ich dachte halt, ich muss sterben oder was weiß ich, keine Ahnung. Da kann man ja auch einfach mal eine Aufklärung betreiben und sagen, das ist halt überhaupt nicht schlimm und mit einer kleinen Salbe und so weiter sofort, also ja, in der Regel gut. Einfach schnell behoben und so. Also ich weiß nicht, warum auch nicht das Teil einfach schon von Aufklärung ist, Geschlechtskrankheiten frühzeitig mit Symptomen zu erklären, damit man nicht so viele Geschichten kenne ich, wo Leute halt denken so, okay, ich sterbe, weil halt nichts darüber bekannt ist. Und dann war es leider so, dass ich begleitet wurde und die Ärztin dann gefragt hat, ob ich zur Untersuchung alleine sein will und ich nicht selbst antworten durfte. Und deswegen ich nicht eine intime Situation hatte, sondern eine, ja, eben mit verschiedenen Begleitpersonen. Und das war einfach richtig scheiße.
Ach so, und Gott, da. Meine Mama war auch mit, das weiß ich, aber ich wollte das auch.
Ja, ich wollte es nicht. Und da ist es auch so, dass meine Ärztin nämlich dann dazu gesagt hat, jetzt heute, ja, selbst wenn ich einen Abstrich brauche, das können die Mädchen selber. Dann erkläre ich denen, wie das geht und dann machen die das selber bei sich und dann gucken wir uns das gemeinsam unter dem Mikroskop an, das ist gar kein Problem. Und ich war wirklich so sehr, okay, crazy, ja stimmt, denen gehört das Geschlechtsteil ja auch. Also
ja, ja, in meinem nahen Umfeld ist es ja passiert, dass, das war aber bei einem Jungen, im Rahmen einer U-Untersuchung müssen ja auch Geschlechtsteile,
ja, und die Leisten
angeguckt werden,
genau, und
die Leisten
und Hoden. Ja.
Und in meinem Bekanntenkreis war das nicht gewünscht, also von dem Kind aus.
Ja.
Und da hat der Arzt Erich die Keule rausgeholt und hat den Spruch gebracht, was ich hier untersuche, ist immer noch meine Entscheidung.
Ja, das ist nicht korrekt. Es ist nicht korrekt, also es ist einfach, nein.
Es ist einfach nicht korrekt.
Es ist einfach nicht korrekt, ja. Ich meine, also er kann das Kind ja auch nicht in Vollnarkose setzen, weil er entscheidet, was er jetzt da untersucht oder sowas, sondern in dem Fall entscheidet das Kind über die Eltern, also die Eltern sind die Erziehungsberechtigten und auch wenn die sagen.
Und auch wenn das Kind sagt, ich möchte nicht, dass der das macht.
Dann ist das so.
Fertig.
Ganz genau. Und da müssen die Eltern Kosten, Nutzen, Risiko abwägen.
Ja, ich sag mal so. Die erziehungsberechtigte Person hat nicht gesagt, doch, das machst du jetzt, sondern die hat gesagt, ja, er möchte das jetzt gerade nicht.
Ja.
Er möchte das jetzt nicht.
Genau, aber ganz häufig ist das so, ich habe das auch schon erlebt, ich habe ein Kind gehabt, was jegliche Untersuchungen verweigert hat, weil das Kind einfach ganz ungern angefasst wurde. Und dann war ich beim Augenarzt und ich wusste schon so, das Kind sollte so Tropfen kriegen, um die Pupillen zu erweitern. Und das war schon so, weil mal gucken, ob es Fehlsichtigkeit hat, wo ich schon so dachte so, ja gut, also es ist jetzt auch, es war ein sehr kleines Kind, wo ich auch dachte so, gut, ob das jetzt die Entwicklung massiv beeinträchtigt, ist auch die Frage, aber gut. Und dann habe ich schon zu denen gesagt, ja, das wird jetzt schwierig, sie werden dem jetzt nicht einfach Augentropfen geben können, dem Kind. Und dann haben die gesagt, nee, wir sind hier Profis. Und das Ende vom Lied war, dass sich drei Personen auf das Kind geworfen haben, während das Kind um sich getreten hat. Und das war ein massiv ungünstiges Ereignis. Und im Rückwirkend muss ich sagen, mit mehr Erfahrung heute als Mutter, ich würde es einfach verweigern. Ich würde einfach sagen, ja, leck mir am Arsch, teste das in 3 Jahren, wenn das Kind irgendwie verändert ist oder ne, damit anders umgehen kann oder sonst was. Aber der Kosten-Nutzen von so einem aversiven Ereignis und der Feststellung in dem Fall halt auch noch von keiner Fehlsichtigkeit, der geht überhaupt nicht auf. So. Und deswegen, also da muss man schon sagen, die Eigenverantwortlichkeit und die Selbstbestimmung gehen über den medizinischen Rat auf jeden Fall.
Absolut.
Ja.
Absolut. Und ich meine, das hast du vorhin auch angesprochen, da ist natürlich gerade auch in der Therapie, ist natürlich dieses Fachwissen, was ich habe und die Hilflosigkeit der PatientInnen massiv, ne?
Ja, und fördert eben solche Prozesse. Also wir wissen generell, dass Menschen in Machtpositionen, das ist sehr gut untersucht, dazu neigen, diese Macht auszunutzen zum eigenen Vorteil. Das ist eine Tendenz, die uns Menschen innewohnt. Und das finde ich auch ganz interessant, weil was weniger untersucht war, wie denn Opfer von solchem Machtmissbrauch sich verändern. Und da finde ich ganz interessant, und das erklärt sich für mich sehr, sehr gut, wir gewöhnen uns daran. Weil das ist nämlich auch so eine Sache, also in meiner Schulzeit und Leute, die so unsere Generation sind, Wer erzählt nicht die Story von dem ekelhaften SportlehrerInnen, die auch gerne mal in der Kabine geguckt hat oder bei der Hilfestellung auch mal gerne Richtung Hintern getatscht hat und so weiter. Ich weiß nicht, Kennst du nicht, hast du auch sowas erlebt oder kennst du?
Ja,
ja, genau. Und da ist es ja auch so, da war ja nicht ansatzweise irgendwie bekannt, wie man sich gegen sowas zur Wehr setzt oder so.
Ich habe auch tatsächlich letztens, ich weiß allerdings überhaupt nicht mehr warum und ich weiß auch überhaupt nicht mehr in welchem Kontext, auch irgendeine Person, eine lehrende Person gesagt, ach so, nee, die darf nur noch in der Oberstufe Sportunterricht geben. Das hat nicht so gut funktioniert in der Mittelstufe mit den Hilfestellungen.
Ja.
Wo ich so denke, ach so, aber also dann wäre es gut, wenn er gar kein Unterricht mehr gibt.
Auf jeden Fall. Und deswegen, es tritt eine extreme Gewöhnung ein, dass eben Menschen da diese Macht ausnutzen. Und ja, sozusagen, man kommt gar nicht mehr auf die Idee, das in Frage zu stellen. Und das finde ich, diesen Effekt, also den kann ich bei mir deutlich sehen. Ich weiß, wie ich so sozialisiert worden bin, dass ich bei so einem Arzt, der da am Rumgrabbeln war, gesagt habe, naja, shit happens irgendwie. So.
Ja, ja, man geht halt raus, denkt, boah, das war irgendwie eklig, aber na gut.
Genau, so ist das halt. Ne? Ja, genau, so ist das halt.
Solche Leute gibt es halt.
Genau.
Es gibt ja auf Instagram, habe ich jetzt letztens wieder so ein Reel gesehen, wo man das so besungen hat. Oh, so ein paar Frauen haben es irgendwie so ein Lied gemacht darüber, wie gerne sie im 18. Jahrhundert gelebt hätten, weil da hat man sich noch richtig um die Frau gekümmert, die Depression hatte, indem man ihr Orgasmen beschert hat. Ist das so ein lustiges Ha-Ha-Ha-Video?
Ja.
Und wir beide haben im Vorfeld drüber gesprochen.
Mittelwitzig.
Ja, ist jetzt so mittellustig eigentlich, wenn man jetzt so Tradition Psychotherapie sich überlegt, ist das also angeleitet von außen, mach das mal zu Hause alleine, so wie du möchtest. Okay, gute Idee, weil Frauen das vielleicht in der Zeit noch gar nicht so richtig erkannt haben, dass sie eine eigene Sexualität haben. Vom Arzt verschrieben, ob du wolltest oder nicht?
Geht gar nicht.
Geht gar nicht eigentlich.
Geht leider gar nicht, genau. Und das ist halt, diese Anfänge der Psychotherapie gehen ja auf so psychoanalytische frühe Autoren zurück, unter anderem Freud, Jung und so weiter, Adler. Und das ist ja das, woraus das traditionell alles hier entstanden ist. Ich will das gar nicht kleinreden. Da waren schon auch geile Ideen dabei, dass man sich überhaupt mal gesagt hat, ey, vielleicht ist da eine Seele, die vieles von dem, wie wir uns verhalten, erklärt. Das ist ja ein geiler neuer Gedanke gewesen. Das hat ja, was weiß ich, im 15. Jahrhundert jetzt nicht so eine große Rolle gespielt zum Beispiel. Ja. Deswegen, ich will das auch nicht kleinreden, aber ich weiß noch, dass ich selber, als ich im ersten Semester Psychologie war, habe ich im Zug witzigerweise ein Buch gefunden von, ich glaube, es war die Geschichte der Anna O. Ich weiß es gar nicht. Aber eine so von diesen frühen Klassikern der Psychoanalyse. Und ich habe das gelesen und ey, ich habe gekotzt. Ich war echt so, was? Das ist doch einfach nur so eine riesige Story von so einem Missbrauch. Das ist ja ekelhaft einfach, weil da eben so erotische Grenzüberschreitungen und so Affären in Therapien und Lehranalysen völlig unreflektiert als normal dargestellt wurden. Und ich war damals schon so, hey, wo ist denn der Aufschrei? Wo ist denn die Emma? Wo sind denn die Artikel, die sich damit kritisch auseinandersetzen oder sowas? Weil bis heute wird natürlich in jeder Vorlesung dann immer nochmal Freud zitiert und so weiter, wo man sich mal angucken muss, ey, was hat der Macke eigentlich gemacht? Und ich meine, klar, das muss man im Kontext der Zeit sehen, aber also zumindest eine narzisstische Selbstüberhöhung, wie man es dann so therapeutisch ausdrückt, finde ich, ist ja also sehr deutlich, die sich da durchzieht. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Und so eine klare Abgrenzung und kritische Auseinandersetzung damit ist an vielen Stellen viel zu schwach und auch gar nicht erfolgt einfach. Und das ist schon so ein Problem, warum in psychotherapeutischen Zusammenhängen solche Machtmissbrauchssituationen wahrscheinlicher sind.
Ja, man muss das natürlich im Kontext der Zeit sehen, also dass da Frauen, sag mal, keine Meinung hatten, beziehungsweise auch gar keinen Willen und die haben sich ja nun doch sehr gefügt.
Ja, fügen müssen.
Ja, fügen müssen, ja, klar, so war es gesellschaftlich und dass da natürlich Ärzte anfangen, also das ist genau das widerlich und das muss man im Kontext der Zeit sehen und trotzdem finde ich, wenn man es lehrt und wenn man sich darauf bezieht, muss man den Fakt ja durchaus einfach immer sagen.
Ja, genau. Weil ich, also mir hat das Buch die Socken ausgezogen und ich habe ja in jeder dritten Vorlesung über diese Autoren gesprochen. Ne, gerade im Grundstudium ist das schon immer noch meistens so eine Opener-Folie in der Vorlesung. Und also ich habe von offizieller universitärer Seite habe ich darüber nichts Kritisches gelernt. Und ja, darüber sollte viel mehr gelehrt werden. Auch in aktuellen Bezügen sollte viel mehr Ethik in der Psychotherapie und in der Medizin einen höheren Stellenwert haben, einfach auch in der Ausbildung. So.
Ja, hast du denn in der Ausbildung quasi gelernt? Also das habe ich im Lehramtsstudium schon sehr deutlich gelernt, muss ich sagen, bei Musik. Vor allem dieses jeden Schüler fragen, ob du, wenn du was zeigen willst, darf ich dich anfassen, ist das in Ordnung? Nie mit einem Schüler ein Vier-Augen-Gespräch führen, sondern immer 6 Augen, um dich selbst auch zu schützen. Also da haben wir schon im Studium, würde ich sagen, mehr, also es wurde auf jeden Fall deutlich meiner Meinung nach irgendwie gelehrt. Ich habe es vielleicht auch oft gehört, das kann natürlich auch sein.
Mhm.
Habt ihr das denn im Studium auch viel gehabt oder eine Vorlesung und abgeschlossen und fertig?
Ja, also im Studium habe ich ja jetzt noch sehr viele Inhalte gehabt. Also ich habe ja nicht nur klinische Psychologie studieren dürfen, sondern musste auch andere Teile studieren und deswegen habe ich es jetzt prozentual sehr wenig gehört. Aber im Bereich klinische Psychotherapie habe ich schon auch die Berufsordnung kennengelernt. Und da ist eben das Verbot der privaten Kontakte definiert. Ja, hat man einfach hingenommen und gelernt. Kritisch beleuchtet habe ich das nirgends gehört im Studium. Und ich habe auch im Rahmen der Ausbildung, das wurde halt vorausgesetzt, aber eine darüber hinausgehende kritische Auseinandersetzung, wie geht man denn mit diesem Machtgefälle, was ja so oder so da ist, günstig um? Das habe ich nicht so schwerpunktmäßig mitbekommen. Und da finde ich auch, weil jetzt in dem Artikel von der Tagesschau geht es ja jetzt eindeutig um sexuelle Übergriffe. Und da ist ja klar definiert, dass die unter keinen Umständen, was auch immer es für schäbige unterirdische Rechtfertigungen mit irgendwelchen Behandlungen gibt, unter keinen Umständen sind körperliche, sexualisierte Annäherungen okay. Ja,
und
genau.
Nötig
genau,
auch, ne?
Also absolut über, also es gibt keine Rechtfertigung dafür. Aber es gibt ja weitere Missbräuchlichkeiten. Also es kann ja auch ein emotionaler Missbrauch sein. Oder es kann eine Abhängigkeit ausgenutzt werden einfach. Es kann ja auch eine psychologische Abhängigkeit geschaffen werden. Und das sind ja auch Prozesse, die auch stattfinden. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass Abhängigkeiten in Psychotherapien sich entwickeln können. Und ein sensibler Umgang damit oder ein günstiger Umgang damit, das war jetzt nicht Thema in meiner Ausbildung. Ich glaube, wir haben schwierige Therapiesituationen, haben wir besprochen und da haben wir auch sowas wie Liebesbekundungen und so weiter und den Umgang damit besprochen und geübt. Aber so eine hohe Sensibilisierung für überhaupt das Machtgefälle könnte einen größeren Stellenwert haben. Wobei ich sagen muss, ich habe eine sehr, sehr hochwertige Ausbildung gehabt, die sehr viel abgedeckt hat und ich bin da hoch zufrieden damit. Aber im Generellen glaube ich, dass mehr Reflexion in diesen Themen wichtig wäre.
Was erleichtert denn einen Missbrauch eigentlich? Also wir haben jetzt schon gesprochen über das Machtgefälle natürlich, wir haben darüber Fachwissen. Also der Psychotherapeutin hat natürlich viel mehr Fachwissen und kann immer sich damit rausreden, sag ich mal, dass das jetzt nötig war. Und die zu behandelnde Person ist ja eher in einer, also sucht sich Hilfe. Gibt es noch mehrere Faktoren?
Genau, neben dem Fachwissen ist zu benennen der Zugang zu Ressourcen in der aktuellen Situation. Das höre ich ganz häufig, dass PatientInnen Dinge über sich ergehen lassen, obwohl sie ein beschissenes Gefühl dabei haben, aus Beweggründen wie, naja gut, aber besser als kein Therapeut. Oder ja, aber ich weiß gar nicht, kann ich das einfach abbrechen und mir einen neuen suchen oder habe ich dann Nachteile vor der Krankenkasse zum Beispiel? Da ist hier ganz, ganz wichtig zu nennen, nein Leute, habt ihr nicht. Was auch immer euch erzählt wird, ihr könnt sofort immer ohne Angabe von Gründen eure Therapie abbrechen. Das ist jetzt nicht immer sinnvoll oder so, aber wenn ihr da zum Beispiel körperlich angefasst werdet oder unflätige Komplimente bekommt oder sonst euch irgendwie beschissen fühlt, müsst ihr da nicht hingehen und ihr habt dadurch keine Nachteile bei der Bewilligung einer anderen Therapie. Es werden erstmal die Stunden einfach übernommen. Ich habe jetzt gerade aktuell den Fall, dass jemand zu mir wechselt, weil der vorangehende Therapeut, ist es in dem Fall, eben verbal übergriffig wurde und anzügliche Komplimente gemacht hat und so weiter. Und da werde ich einfach den üblichen Vorgang bestreiten. Ich werde den Therapeuten fragen oder ich glaube, die Person weiß es auch, wie viele Stunden noch übrig sind und dann kann ich bei der Krankenkasse einfach anzeigen, dass ich diese Stunden übernehme und da gibt es keinerlei Nachteile dadurch. Und das ist eben diesen mangelnden Ressourcen geschuldet. Dann ist es so, dass häufig TherapeutInnen auch Gutachterfunktion haben. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel einen Befundbericht ans Arbeitsamt oder für irgendwelche Versicherungen oder manchmal arbeitet man mit dem Jugendamt zusammen. Und das sind eben auch wirklich konkrete Abhängigkeiten, die sich da ergeben. Und da haben oft Menschen Angst, oh nee, wenn ich dem jetzt auf die Füße trete.
Oh, ich finde es so schrecklich. Ich weiß schon genau, was du sagst. Ich finde es so schrecklich.
Es ist einfach ganz schlimm, wie man seine Macht so ausnutzen kann. Und ja, so funktioniert einfach leider unsere Gesellschaft an vielen Stellen, dass dann eben Menschen Angst haben, oh Gott, dann, was weiß ich, habe ich Stress mit dem Jugendamt, wenn ich jetzt hier nicht nach der Pfeife tanze. Genau, und als letztes zu nennen ist auch noch das ist natürlich nicht ein Exklusivrecht oder Fähigkeit von PsychotherapeutInnen, aber Fachpersonen an sich im medizinischen Bereich sind oft gebildet. Und Menschen mit einem hohen Bildungsstand haben mehr Zugang zu verschiedenen Techniken, die eben manipulativ eingesetzt werden können. Und also das ist natürlich Teil meiner Ausbildung, dass ich Gesprächsführungstechniken rauf und runter lerne, übe, mich weiterbilde und so weiter. Dass ich zum Beispiel Techniken der Gesprächsführung habe, um Menschen zu motivieren, um Menschen zu bestimmten Entscheidungen zu bringen, auch in einer Form, dass sie denken, es sind ihre eigenen Entscheidungen. Und das klingt jetzt alles immer so ein bisschen shady, aber damit meine ich zum Beispiel...
Naja, in dem Moment, in dem jemand sehr schlechten Selbstwert hat oder sich sehr negativ selbst bespricht und du mit Taktiken der Gesprächsführung es so hinkriegst, dass der mehr Selbstwert bekommt, ist das
ja schon genau.
Sinnvoll.
Oder sagen wir eine Ambivalenz zum Drogenkonsum. Die versuche ich zu verstärken. Also ich kann ja Leuten auch sagen, hören Sie mal auf zu kiffen, ist halt scheiße für Ihr Hirn, bringt ja gar nichts, Kosten Nutzen gehen nicht auf, hör einfach auf mit der Kacke. Das kann ich natürlich sagen. Ändern Leute dadurch ihr Verhalten? Super selten. Und deswegen benutze ich eben Techniken, wie in dem Fall Motivational Interviewing oder eben auch systemimmanentes Vorgehen. Das heißt, ich schaue mir an, wie ist denn die Sichtweise der Person und sage, wenn ich so viele starke Gefühle wie sie hätte und so schlecht einschlafen könnte, dann würde ich vielleicht auch darauf zurückgreifen, dass ich Cannabis konsumiere. Aber schauen Sie mal, langfristig verändert das aber Ihren Transmitterhaushalt und fördert eben Depressionen und deswegen, ich weiß gar nicht, ob ihre Kosten-Nutzen-Rechnung aufgeht. Was ich natürlich möchte, ist, dass die Person selbst sagt, hey, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, ich höre mal mit dem Kiffen auf. Und das ist ja eine gewisse Form der Manipulation. Das sind ja Techniken, die ich dazu einsetze, um Menschen zu gewissen Erkenntnissen zu bringen. Und natürlich kann ich all diese Instrumente auch missbrauchen. Das ist ja logisch.
Ja,
ich kann natürlich auch Leute dazu bringen, festzustellen, dass es eine mega geile Idee ist, mir mehrere tausend Euro zu überweisen. So, das sind ja die gleichen Techniken, die ich dazu einsetze.
Ja.
Und deswegen...
Deswegen überweise ich dir immer so viel Geld.
Das wäre so richtig geil. Nee, tatsächlich ist es so...
Ja, klar. Natürlich, das befähigt
genau,
das alles.
Genau. Ja. Und natürlich ist das illegal. Aber es gibt ja auch kleinere Gefallen. Also ich habe tatsächlich, das habe ich in meiner Ausbildung noch gelernt. Tatsächlich muss ich zum Schutz meines Ausbildungsinstitutes sagen, das war ein Dozent, der genau einmal die Veranstaltung gemacht hat, weil wir dann eine Rückmeldung gegeben haben und der dann auch einfach nicht mehr engagiert wurde. Aber ich habe noch in dem Teil ich muss ja in meiner Ausbildung nicht nur meine Fachrichtung lernen, sondern auch alle anderen. Und deswegen gibt es dann eben auch einen Kurs über psychoanalytische Verfahren und der, möchte ich sagen, waschechte Psychoanalytiker, der damals kam, der hat uns ein Fallbeispiel mitgebracht, wo er uns erzählt hat, dass es auch super heilsam dann für den Patienten gewesen ist, seine Zuneigung zu ihm in Geschenken ausdrücken zu dürfen und ihm deswegen immer Tabak mitgebracht hat. Das ist halt so 20. Jahrhundert, das kann man gar nicht mehr sagen, weil halt so, das ist so ein richtig typischer Analytiker war, der am liebsten, ich weiß gar nicht, ob er Pfeife geraucht hat, aber in Gedenken an Freud haben sie sich halt alle irgendwie den Kehlkopfkrebs da reingeraucht. Und also an dieser Geschichte ist halt sehr, sehr, sehr viel falsch. Also erstens ist Rauchen eine Erkrankung, das ist eine Abhängigkeitserkrankung und das vorzuleben ist schon die eine Sache, das als unkritisch Patienten zu zeigen ist wirklich auch nicht in Ordnung. Dann Geschenke annehmen ist nicht erlaubt. Die dürfen nur minderwertig in ihrem Wert sein. Also ich freue mich auch, wenn ich meine Postkarte kriege oder mir hat mal jemand ein ganz süßes Makramee geschenkt oder ne, wenn Leute mir irgendwas basteln, irgendwas irgendwie ihre Dankbarkeit ausdrücken mit einer netten Geste, gar nicht schlimm. So. Aber alles, was Richtung Werte geht, das ist verboten und zwar zu Recht. Also auch da habe ich, natürlich. Ja genau, auch da habe ich in meiner Ausbildung Gegenbeispiele gehört. Da ist jemand verstorben und dann hat mir die betreffende Patientin gesagt, ja, mein Mann, der hatte so ganz viele tolle alte Bücher und so weiter, die sind so wertvoll, die schenke ich jetzt dem Herrn bla bla bla. Und das war halt mein damaliger Chef. Und ich habe mir auch so gedacht, so, okay Leute, das kann ja nicht wahr sein, das sind ja Hunderte von Euro mindestens, wenn nicht Tausende. Und solche Werte dürfen nicht in Abhängigkeitsverhältnissen die Besitzer wechseln. Das darf nicht sein einfach und es ist auch nicht erlaubt. Ich kann mir auch nicht 35 Grundstücke vermachen lassen von meinen Patienten, weil ich ihnen so toll geholfen habe. So, weil genau.
Aber du kannst, könntest ihnen sagen, sie können sie sonst mir.
Ja, auch das ist nicht erlaubt. Also sowas kommt auch alles vor mit solchen Strohleuten und irgendwie irgendwelche Stiftungen, die dann gegründet werden zum Kaschieren und so weiter. Ne? Also Korruption gibt es in allen Bereichen. Schauen wir uns diesen geilen Maskenbericht an. So, ne? Also es ist wirklich insane, wie Ethik und Moral verloren Menschen vor sich hin handeln. Und deswegen, das gibt es natürlich auch in den Bereichen zuhauf, allen möglichen Schindluder, der da getrieben wird. Das darf nicht erlaubt sein, einfach weil ich eben durch meine Position als Behandlerin mit Fachwissen, mit Wissen über die Schwächen des anderen, mit manipulativen Techniken dazu in der Lage bin, ich kann allen möglichen Leuten alle möglichen Sachen aus dem Kreuz leiern. Und das darf nicht genutzt werden, diese Möglichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich bei den Patienten eine Hilflosigkeit, eine Bedürftigkeit. Und das genauso wie ich halt fiebrig und mit Schüttelfrost nicht besonders wehrhaft dem Arzt gegenüber war, ist das eben auch, wenn ich seelische Erkrankungen habe, dann bin ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in bester Verfassung. Und das darf nicht ausgenutzt werden. Ich habe weniger Wissen. Das ist ja ein Grund, warum ich diesen Podcast so wichtig finde und das, warum wir das überhaupt machen, weil Menschen überhaupt beurteilen müssen, nur Atemtechniken lernen bei Panikattacken ist vielleicht auch einfach nicht der richtige Weg. Das muss ich ja wissen. Also wenn ich wohin gehe und ein Experte sagt mir, nee, Sie müssen einfach halt ruhig atmen, dann ist eine Panikstörung schon passé, dann denke ich ja erstmal, der wird schon wissen, was er tut.
Ja, klar.
Und deswegen, ich brauche eben Wissen und ich habe aber natürlich generell weniger Wissen. Das finde ich auch mal gut, wenn mein Zahnarzt mich fragt, ja, wollen Sie die oder die Plombe? Da muss ich mir mal totlachen und sag so, kein Plan, ich habe nicht Zahnmedizin studiert, was weiß ich, baller mir rein, was du lustig bist. So, ne? Ich frage dann immer gerne die Frage, was würden Sie denn machen, wenn Sie an meiner Stelle wären, weil ich denke, das wird dann wohl eine gute Entscheidung sein, aber man muss sich natürlich darauf verlassen, auf die fachlichen Entscheidungen von jemandem.
Ja, ja, klar.
Und dann ist es eben, ich habe als psychologischer Patient, habe ich natürlich extrem hohe Vulnerabilitäten, mehr noch als jetzt jemand, der vielleicht einen Karies hat. Und zwar, ich habe häufig eine emotionale Instabilität. Das begleitet ganz viele Erkrankungen, dass eben meine, ne, ob ich jetzt nur Depressionen habe oder was weiß ich was, ist es oft eine Instabilität. Ich habe sehr häufig biografisch Gewalterfahrungen. Das heißt, ich habe eine Toleranz gegenüber Grenzüberschreitungen.
Ist das so?
Ja, das ist schon häufig so. Also die Gewalterfahrung, dass das überdurchschnittlich häufig bei PatientInnen vorkommt, das ist so. Und also es gibt auch Untersuchungen, dafür müsste ich nochmal recherchieren, in die Richtung habe ich jetzt nicht genau recherchiert, sonst könnte man eine Studie auch dran klatschen. Also so war es auf jeden Fall bei mir. Also ich habe früh Grenzüberschreitungen erlebt und deswegen eben auch viele Dinge als Pillepalle abgetan, weil ich dachte, naja, da hatte ich jetzt nur eine Hand auf den Arsch. Immerhin hat keiner was weiß ich was gemacht. So, das ist schon so eine gewisse Toleranz, die damit einhergeht. Mhm. Und es war auch ein sich durchziehendes Muster sehr, sehr lange in meinem Leben, dass ich auch immer so den Eindruck hatte, und das erlebe ich oft auch bei PatientInnen, dass Menschen, die Opfer von etwas werden, oft wiederholt Opfer werden, dass man so den Eindruck gewinnt, ja, irgendwie muss es ja was mit mir zu tun haben. Dass so eine Schuldumkehr bei einem selber auch stattfindet, dass man denkt, naja, irgendwie scheine ich dazu einzuladen. Dass das solche Dinge sind, wie zum Beispiel ein spürbarer oder sichtbarer mangelnder Selbstwert. Auf die Idee kommt man dann in dem Moment halt nicht, weil das wäre der letzte Punkt hier. Sehr häufig gehen psychische Erkrankungen mit einer Erniedrigung des Selbstwertes einher und das führt dazu, dass ich mich seltener wehre, dass ich mich leiser wehre, dass ich mich vorsichtiger wehre und das kann natürlich ebenso ausgenutzt werden dann.
Und wie kann man sich ich jetzt schützen? Wie erkennt man überhaupt, dass das nicht richtig ist? Weil wenn ich, wie du beschrieben hast, daran so gewöhnt bin, dann erkenne ich es ja vielleicht auch gar nicht richtig. Ja. Und wie sucht man sich Hilfe? Drei Fragen, Vero. Wir fangen mit der ersten an.
Ich kann das handeln.
Sehr gut.
Ja, das ist auch die wichtige Frage, wie erkenne ich das? Weil ein therapeutischer Prozess jetzt zum Beispiel ist ja sehr intim. Ich teile Sachen mit jemandem, die ich ganz häufig, sagen mir PatientInnen das habe ich noch niemandem erzählt. Ich erzähle das, habe ich gerade gestern eine kleine Diskussion mit einem sehr jungen Menschen gehabt, der gesagt hat, ja, ich sage Ihnen doch alles, dann muss ich doch dem Rest der Welt nichts mehr mitteilen. Weil ich bin immer gerne auch nicht die einzige Person. Ich finde es immer toll, wenn Leute auch noch Freunde haben.
Ja.
Deswegen, das ist ja sehr intim. Und da ist ja die Frage, oft haben wir sowas ja in so einer künstlichen Situation einmalig im Leben. Da entscheiden zu können, sicher, was ist richtig und was ist falsch, ist total schwer.
Super schwer, ja.
Deswegen würde ich jetzt mal ein paar Red Flags nennen. Also was immer offiziell genannt wird, ist Termine spät am Abend oder wenn Termine überzogen werden zeitlich. Da muss ich sagen, das finde ich nicht valide, sage ich einfach mal so, weil ich mache sehr oft Termine spät am Abend, weil Menschen eben, wenn es gut läuft und so, dann sind sie eben arbeitsfähig. Also das ist ja immer das Ziel von der Therapie und dann arbeiten sie halt und dann gebe ich oft Termine noch um 8 Uhr. Das ist ja nichts, wo ich jetzt zum Hausarzt gehe oder wo ich noch, also das ist ja sehr spät, aber das ist jetzt nicht ein eindeutiges Red Flag, weil also ich bin nicht übergriffig meinen Patienten gegenüber, das kann ich schon sehr sicher sagen. Aber wenn man ein komisches Gefühl hat, weil es irgendwie schummrig ist oder da irgendwie kein, also, weil das Ding ist halt auch so,
man braucht keine gemütliche Stimmung.
Ja, genau. Also das ist zum Beispiel, das ist auch so eine Sache. Oft gibt es gemütliche Sessel, Sofas oder auch Matratzenlandschaften bei PsychotherapeutInnen. Und ich will da auch immer niemandem reinquatschen, da hat jeder so seinen eigenen Arbeitsstil oder sowas. Aber bei mir ist Bankstimmung, sage ich mal. Also der Ort, an dem ihr einen Kredit abschließt, der ähnelt sehr meiner Praxis. Und bei mir sind keine Kerzen, keine flauschigen Kissen, kein gar nichts, weil ich nämlich genau, das ist ein sachlicher Vorgang hauptsächlich. Und ich will genau diese plüschige Gemütlichkeit und so weiter nicht noch verstärken, weil die Intimität, die entsteht, die reicht. Das ist, für mich ist das stimmig, wenn das in einem sachlichen Rahmen passiert, weil dann eben klar ist, das ist umgrenzt, das endet auch wieder und auch eventuelle Abhängigkeiten, die sich da ergeben, ja, müssen wieder aufgelöst werden einfach.
Ja.
Genau. Deswegen, also das ist jetzt nicht so ein eindeutiges Red Flag, aber wenn ihr jetzt am Sonntag Mittag kommen sollt, dann müsste es da schon sehr gute Gründe dafür geben. Also da kann man schon mal dann hellhörig werden, wenn es die normalen Geschäftszeiten überschreitet. Dann ist ganz, ganz wichtig, es darf sich nichts in privaten Räumen abspielen. Also ich finde es auch ein Zeichen von Unseriösität. Also es gibt es manchmal, es ist eigentlich auch nicht erlaubt, aber es gibt häufig, dass Therapeuten oben wohnen und unten im Souterrain ist die Praxis eingerichtet.
Mhm.
Aber die muss deutlich abgegrenzt sein vom Privatbereich. Also
ja, man darf jetzt nicht durch den Hausflur gehen.
Ja, genau. Ich war auch mal bei einer Therapeutin und die hat dann immer so, während der Therapie hat die immer so kurz hochgerufen, eine Einkaufsliste. Weil da halt ihre Family dann war und das war schon wirklich weird. Also es sollte deutlich abgeschlossen und getrennt sein, das ist wichtig. Und dann ist es auch aber da so, dass zum Beispiel dann viele sagen, ja, wenn der Therapeut nach Hause kommt oder so, das kann ich auch nicht eindeutig als Red Flag bezeichnen, weil ich war schon häufig bei Patienten zu Hause, weil man dort Übungen macht. Also gerade bei einer Zwangsstörung ist es ganz selten, dass man nicht nach Hause zu den Patienten geht, weil da natürlich Sachen stattfinden und dass man da Unordnung macht und Sachen kontaminiert und so weiter, das ist total häufig der Fall und das ist auch wichtig. Aber es sollte eben ein guter Grund benannt werden. Das wäre schon mal ganz wichtig. Ich habe auch schon mit Leuten gekocht zu Hause und so weiter, weil das eben wichtig ist, weil im häuslichen Umfeld viel mehr Trigger da sind für Essanfälle, als jetzt, wenn wir, also ich kann auch in der Praxis mit Leuten was kochen oder so, aber das ist dann eben nicht der richtige Übungseffekt.
Ja. Genau. Mhm.
Aber da ist wichtig, also das wird vorbesprochen, das wird geplant, das passiert nicht spontan, das hat trotzdem den gleichen therapeutischen Rahmen wie abgesteckte Stunden, die vorher geplant werden und so weiter. Und zu Therapeuten nach Hause gehen, gibt es einfach null Grund. Also wenn das ist, ist auf jeden Fall, das ist Red Flag. Also da gibt es keinen Grund dafür. Das sollte so nicht stattfinden. Das ist wichtig. Dann könnte man auch nennen ein gewisses Oversharing. Also wenn TherapeutInnen anfangen, ihre eigenen Probleme zu besprechen.
Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Also in dem Moment, in dem die Therapeutin anfängt zu sagen, ja, kenne ich auch, oh, ich fühle mich manchmal so, momentan zu Hause ist bei mir ganz schwierig.
Ganz blöd.
Ist einfach, ich will von der Person, die mich therapiert, nichts wissen.
Ja, so ist es.
Mir völlig egal.
Eine Ausnahme
muss, auch so sein.
Muss man da machen, und zwar das kontrollierte persönliche Einlassen ist ein therapeutisches Stilmittel. Da ist aber wichtig, das sind keine aktiven Konflikte. Also, nehmen wir mal an, jemand fühlt ganz viel Scham nach einem sexuellen Übergriff und sagt, ich bin einfach dreckig, beschmutzt, ich bin schuld und so weiter. Dann mache ich manchmal ein therapeutische Intervention, und zwar erzähle ich, und das mache ich auch authentisch, ehrlich, von eigenen Übergriffen, dass ich sage, wissen Sie was, als ich 27 war, ist mir das und das und das passiert. Finden Sie auch, ich bin ein ekelhaft beschmutzter Mensch, der nie wieder unter Leute gehen sollte.
Ja.
Und das ist sehr, sehr wirksam, deswegen mache ich das auch. Für mich muss da Kosten und Nutzen auch aufgehen. Ich erzähle jetzt nicht gerne über Übergriffe, aber das ist, kann so heilsam sein, wenn da haben schon Menschen gesessen und gesagt, mein Gott, jetzt wo Sie das so sagen, nein, überhaupt nicht. Sie können natürlich gar nichts dafür, und nur weil Sie Opfer von irgendwas geworden sind, schmälert das in keinster Weise ihren Wert. Und dann kann man eben sagen, ja, und dasselbe gilt für sie. Das gilt für alle Menschen. Und
ja,
das kann total sinnvoll sein.
Genau, aber in dem Moment, in dem ich sage, ach Mensch, in meiner Ehe läuft es momentan wirklich schwierig, verstehe ihre Problematik.
Genau, ich darf halt emotional nicht involviert sein.
Ja, ja.
Das ist ganz wichtig. Und da ist es auch so, da habe ich jetzt auch, also bei mir ist das auch mal in Therapie passiert, dass meine Therapeutin, der habe ich einen Konflikt erzählt, und das also war auch ganz kurios, weil der war für mich nicht relevant, der war für mich nicht emotional. Ich habe darüber gesprochen, dass ein Familienmitglied von mir Trauer empfindet über eine Sache, und meine Therapeutin konnte das offensichtlich, hatte die eine ähnliche Sichtweise. Und das hat sie zu Tränen gerührt. Weil ich muss auch sagen, generell Tränen in der Therapie von Seiten der Behandler ist okay. Aber es sollte keine persönliche Involviertheit sein. Also mir treibt es oft die Tränen in die Augen, dass ich sage, mein Gott, Sie sind so scheiße behandelt worden. Oder jetzt gerade ist eine Person sehr jung und sehr scheiße gestorben. Also sehr brachial aus dem Leben gerissen worden. Und das tut mir wahnsinnig leid für die Hinterbliebenen. Und ich habe die ganze Zeit Pipi in den Augen. Das thematisiere ich auch so. Das ist aber Mitgefühl. Und nicht meine eigene Trauer über meine eigenen Verluste. Und das ist wichtig, diese Unterscheidung muss ich machen.
Zwischen Mitleid und Mitgefühl, ne?
Genau.
Mitfühlen, aber nicht mit Leiden. Ja.
Genau, und zwischen eigenem Scheiß und dem, was wofür ich jetzt Verantwortung übernehme. Das ist einfach wichtig. Trotzdem bleiben wir Menschen, und das kann passieren, dass sowas bei uns in Schwingung gerät. Das ist nicht generell verwerflich. Dann brauche ich Intervision. Mindestens. Dann brauche ich Supervision. Dann brauche ich im Zweifel auch Selbsterfahrung, um meine eigenen Konflikte aufgeräumt zu haben. Und deswegen, ich sage natürlich nicht Patienten, letzte Woche habe ich einen Übergriff überlebt. So, das würde ich niemals erzählen. Ich würde niemals Dinge in Therapie, deswegen heißt es therapeutisch kontrolliertes Einlassen. Und Kontrolle kann ich nur gewährleisten, wenn ich selber den Übergriff oder das Ereignis für mich abgeschlossen geklärt habe.
Ja.
Was auch meines Erachtens generell als Red Flag gelten kann, sind jegliche körperliche Berührungen. Also, ich höre manchmal, oder das ist auch in einem Expositionsrational, was ich oft nutze, beschrieben, man kann mit Konsens dem Patienten sagen, dass man ihm die Hand auf den Rücken legt, um ihn in der ängstigenden Situation zu halten. Da muss ich sagen, rein persönlich, absolutes No-Go. Ich fasse niemanden an. Nie. Also manchmal fragen sogar Leute, kann ich so, ne, wenn man so nach 5 Jahren, was weiß ich, Therapie oder manchmal noch länger sich verabschiedet und die sagen, darf ich sie mal in den Arm nehmen? Selbst das ist mir nicht besonders recht. Also ich will auch nicht Leute brüskieren dann, ne? Ich will auch nicht sagen, nein, sie sind widerwärtig, so, ne? Also wenn dann so ein kurzes Drücken kann dann schon mal sein, wenn es dringend sein muss, aber ganz häufig, also oft kommt die Frage auch nicht, oft sagen Leute zur Verabschiedung, ja, umarmen darf man sich ja jetzt nicht, ne? Und dann bin ich immer froh, weil ich sage, ja, du hast genau das Richtige bei mir gelernt, ja, körperlich müssen wir nicht werden, es gibt dafür keine Bewandtnis.
Und was ist jetzt diese Hand auf dem Rücken? Warum macht man das?
Zum Beispiel, ein gutes Expositionsbeispiel ist da Höhenangst. Da hat man einen starken Fluchtdrang und um mit dem zurechtzukommen, kann es hilfreich sein, eine Hand auf dem Rücken zu spüren, um diesem Fluchtdrang nicht zu entsprechen. Ich halte da auch nichts davon, weil ich denke, im Leben, ich kann meine Hand dann auch nicht mitgeben. Also ich kann ja meine Hand der Person nicht mitgeben für weitere Situationen und so weiter. Ich glaube auch, dass man in so einer Expositionssituation nicht mehr haben darf als verbale Unterstützung. Und deswegen, ich sage nur sozusagen, das wäre so ein Fall, mit Absprache erlaubt ist, könnte sowas therapeutisch sogar mal eine leichte Berührung eingesetzt werden, irgendwelches Arm um die Schulter legen, was ich nicht schon für Stories gehört habe. Wie viel Therapeuten, häufig sind es eben Männer, in der Kinderpsychiatrie, in der Jugendpsychiatrie, in der Erwachsenenpsychotherapie Menschen einen Arm um die Schulter legen. Nein, einfach nein. So, also ich finde, das hat da gar nichts zu suchen und es geht auch nicht darum, irgendjemanden nachzubeeltern oder was nicht alles für krude Theorien da draußen rumgeistern, warum solche körperlichen Berührungen notwendig oder wichtig sind. Nein, das Heilung kann auch ohne solche Dinge stattfinden. Also was heißt auch? Also es ist nicht notwendig. Und ich bin ja auch nicht generell gegen Berührung oder was. Also wenn man zur Massage oder zur Physiotherapie geht, da wird man berührt. Ja, mein Gott, das ist ja auch nichts generell, was jetzt verpönt oder Schlimmes ist. Aber im psychotherapeutischen Kontext finde ich es einfach fehl angezeigt, weil sowieso schon eine extreme psychologische Intimität und ja, Nähe geschaffen
das
wird.
Das hätte ich auch. Das finde ich ist das größte Argument, ja.
Genau. Und das ist ein künstlicher Rahmen. Diese Intimität, die da geschaffen wird, ist ein künstlicher Rahmen, der zur Heilung eingesetzt wird. Und den zu lösen, das ist wichtig. Und der wird ja immer enger und verstrickter, wenn man dann auch noch anfängt, rumzukuscheln. Und zwischen Arme um die Schulter und ein Kuss auf die Wange, respektive Kuss auf den Mund, respektive irgendwelche sexuellen Handlungen, das ist fließend. Das entsteht ja auch, in der Regel sind solche Übergriffe entstehen schleichend. Das wird langsam immer mehr. Es wird, Grenzen werden ausgetestet. Und deswegen ist meine Einstellung keinerlei körperliche Berührung. Also seit der Pandemie gebe ich auch nicht mehr die Hand, weil machen wir eh alle nicht mehr. Vorher mit vielen schon. Manchmal, wenn Leute das mögen oder so. Ich habe viele junge Leute auch, die aus gewissen Milieus kommen und so weiter. Ich mache auch einen Faustgruß. Mache ich schon auch mal. Aber darüber hinaus gehen körperliche Berührung null. Und das letzte ist Gefallen und Geschenke seitens des, also wie gesagt, von Patientenseite zu Behandlerseite nur von geringem Wert und auch im Rahmen, wenn mir jetzt jede Stunde jemand was von geringem Wert mitbringt, dann würde ich das auch unterbinden. Und umgekehrt sowieso schon mal gar nicht. Also manchmal, das machen viele meiner, ich mache das selber gar nicht, aber viele meiner SupervisantInnen machen das und das finde ich eigentlich auch schön, dass man in der letzten Stunde der Therapie nochmal so Sachen zusammenfasst, was man erreicht hat und erarbeitet hat und PatientInnen oder TherapeutInnen das aufschreiben und dann kriegen die das selbst zugeschickt. Also nach einem Jahr verschicken dann die TherapeutInnen eine Karte, wo entweder der Patient, die Patientin selber was draufgeschrieben hat oder eben das zusammengefasst aus der Psychotherapie nochmal. Das ist okay. Dann kenne ich auch PsychotherapeutInnen, die am Ende nochmal so eine Art, also einen Gegenstand mitgeben, eine Steinkugel oder irgendwie was, als Erinnerung an
als
gewisse
Anker
Sache, genau so als, ja, genau so ein Anker, das ist ein gutes Wort. Genau. Das ist das, was noch im Rahmen ist und alles, was darüber hinausgeht, geht nicht. Also, das ist ganz wichtig, wenn eure Therapeutin, euer Therapeut euch anfängt, irgendwie Schokolade mitzubringen, Geschenke zu machen. Ja, gut, Bücher leihe ich auch mal gern her, die ich auch oft in 80% der Fälle nicht zurückbekomme. Aber das ist ja kein Geschenk. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Genau, aber irgendwelche Zuwendungen, nein. Und Zuwendungen sind auch Nachlass von Honorar. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Es ist häufig so, dass das Therapiekontingent ausgeschöpft ist. Da kriegt jemand nichts mehr. Der hat noch Bedarf. Und ich könnte tausendfach, ich würde am liebsten sagen, scheißen Sie auf die Kohle. Ich arbeite sowieso nicht für Geld. Kommen Sie einfach vorbei. Es geht nicht. Aus den Gründen, weil das Tor und Tür aufmacht für Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. Und dafür ist die Gebührenordnung für Psychotherapeuten da. Und deswegen kann ich davon auch nicht abweichen. Das gibt's häufig, dass auch gerade Privatversicherte Menschen zu mir kommen und sagen, ja, aber mein Versicherungsvertrag, der bezahlt halt nur den und den Satz. Und dann sage ich auch immer, ja, das tut mir leid für Sie. Ich kann davon nicht abweichen, nur weil Ihr Vertrag irgendwie anders besteht. Das geht nicht. Genau. Und dann ist als letztes noch zu nennen jeglicher privater Kontakt. Also ich kann nicht mit meinem Therapeuten im Volleyballverein spielen. Ich sollte nicht meine Therapeutin häufig in der Sauna treffen. Sowas kommt mal vor, ne, wenn man in einer kleinen Stadt lebt oder sowas. Also ich habe auch in Bremen schon Leute getroffen. So, das kommt vor, aber dann ist es in der Regel, dass als nächstes ein Talk stattfindet. Hey, wir haben gesehen, wir haben da Überschneidungen im Freundeskreis. Wie können wir verhindern, dass das passiert? Oder ich habe auch eine Person gehabt, die an einer Stelle gearbeitet hat, an der ich sehr häufig gewesen bin. Und dann kann man nicht verhindern, dass man sich über den Weg läuft. Und haben wir jedes Mal gesagt, okay, wie kann man das absprechen? Wenn es geht, warnt man sich gegenseitig vor und wir ignorieren uns freundlich. Also alles, was über solche ungewollten Dinger hinausgeht, also mein Therapeut taucht plötzlich an allen möglichen Ecken im Privaten bei mir auf, das geht nicht. Und das ist ein absolutes Red Flag.
Wie hilft man sich denn am besten, wenn man das jetzt erlebt, von den Sachen, die du erzählt hast? Was tut man am besten? Was ist die erste Anlaufstelle?
Also als erstes ist es wichtig, da wachsam zu sein. Seid euch bewusst darüber, dass solche Fälle gibt es. Ihr spinnt nicht, ihr seid nicht irgendwie, hört die Flöhe husten oder sonst was. Wenn ihr ein scheiß Gefühl habt, hört auf euch. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, schaut, in welche Hände ihr euch gebt. Das ist keine Garantie, aber jemand sollte gut ausgebildet sein und staatlich anerkannt geprüft sein, eine Approbation haben, eine Heilerlaubnis. Das ist wichtig. Das schützt euch nicht komplett, aber das ist schon mal eine gute Auswahl, die ihr vorher treffen könnt. Dann, wenn ihr zweifelt, lasst euch beraten. Eine sehr, sehr gute Adresse ist der Ethikverein. Das ist sozusagen, da wird sich darum gekümmert, dass Psychotherapie ethisch und moralisch auf guten, also auf dem richtigen Weg ist. Und die arbeiten bundesweit und vor allen Dingen vertraulich. Das heißt, ihr müsst da nichts offiziell machen. Ihr könnt da einfach anrufen und sagen, hören Sie mal, Folgendes erlebe ich. Wie schätzen Sie das ein? Ist das okay? Oder ist das okay, dass ich das nicht okay finde? Dann die Psychotherapeutenkammern oder die Ärztekammern sind dafür da, dass man auch sich beschweren kann. Dann gibt es auch in verschiedenen Städten Patientendienste, die sich auch um solche Beschwerden kümmern und euch da an die Hand nehmen, wie man da weiter vorgeht. Und was auch noch eine wichtige Sache ist, wenn ihr es scheiße findet, brecht ab. Ganz oft höre ich so Sachen, ja, ich wollte das nicht abbrechen, weil jetzt habe ich ja die Stunden dann da bewilligt gehabt und ich wollte die nicht verlieren. Ihr verliert keine Stunden. Egal, was euch Leute erzählen, brecht die Therapie ab, fangt sie woanders neu an, sucht euch jemand anderen, lasst das nicht über euch ergehen.
Ja, absolut. Ich glaube, da ist die Angst aber auch. Wir sagen ja auch ganz oft, oder du sagst auch ganz oft, ja, Therapie ist manchmal scheiße und Therapie ist anstrengend und so. Ich glaube, man hat dann manchmal Angst, dass man sagt, okay, ah, das ist jetzt bestimmt der Punkt, wo ich einfach nur jetzt so durchhalten muss, weil danach wird es mir besser gehen. Das ist natürlich nichts mit sexuellen Übergriffen. Das ist ja klar, dass wir das nicht meinen, aber wenn es zum Beispiel schon so eine unangenehme Hand auf der Schulter oder so ist.
Ja, oder an sich eine unangenehme Nähe, die sich ergibt.
Eine unangenehme Nähe. Ja. Da müsst ihr wissen, das meinen wir nicht mit, das ist anstrengend und das ist schrecklich und das ist scheiße. Und Therapie, du kannst einen Therapeuten manchmal kacke finden, weil er was will, wo du eigentlich nicht ran willst. Da muss man natürlich gut unterscheiden können. Ne? Ich habe das Gefühl, manchmal trauen die Leute sich dann nicht zu, das zu unterscheiden zu können.
Genau, und da ist immer, holt euch Hilfe. Ruft die Telefonseelsorge an, besprecht das mit Freunden. Genau, öffnet euch anderen, fragt ChatGPT, verdammt. Also, wenn ihr zweifelt, dann kümmert euch um eure Zweifel und schafft euch Klarheit.
Ja, ja, eigentlich hast du es jetzt gerade ganz super zum Schluss zusammengefasst. Wenn ihr zweifelt, kümmert euch um eure Zweifel. Das würden wir euch mitgeben. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Liked, teilt sie, kommentiert sie total gerne. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und liebe Vero, dann danke ich dir für diese Gehirnerschütterung.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Darf ich kurz einmal, wenn du jetzt eh schon unterbrichst, stützt du dich irgendwie auf deinem Tisch ab? Da so
Ja, ich habe es wieder getan.
Ja, macht ja nichts. Lass es einfach. Ja. Schluss.
Ja, Schluss damit. Das ewige Abstützen.
So hört sich das an, wenn Vero dann live googelt.
Scheiße.
Ich habe zu hoch angefangen. finde es nicht. Abgelaufen.
Ja, ich finde es nicht. Deswegen sage ich es jetzt ohne googeln. Nee, habe ich jetzt Studium schon wieder gesagt? Nee, der Ausbildung? Nee, habe ich richtig gesagt. Sorry. Jetzt labere ich mich.
Also Darf ich kurz unterbrechen? Ich muss leider ganz dringend pipi.
Ja, geh.
Deswegen würde ich jetzt lieber kurz einmal.
Ach so, nein, geh ausführlich aufs Klo und.
Hallo!
Na, meine Liebe.
Wo hast du gestoppt?
Bei. Was habe ich gelabert?
Bye, Unimon. Du hast noch. Du wolltest gerade zu einem anderen Thema. Also gerade zu Red Flags.
Ja, warte.
Und was noch?
Ja.